Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Das Evangelium steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als Jesus und seine Jünger auf dem Wege nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
Lasst uns beten. Komm, Heiliger Geist, mach das Evangelium lebendig in unseren Herzen, damit wir im Glauben und in der Liebe wachsen. Amen. Es gibt bestimmte Worte und Aussagen Jesu, liebe Gemeinde, die auf einen ersten Blick befremdlich sind und für Unverständnis und sogar Kopfschütteln sorgen. Das heutige Evangelium ist so ein Fall. Es geht dabei um drei Männer, die vor der Entscheidung stehen, ob sie Jesus nachfolgen oder nicht. Eigentlich eine für Jesus und für seine Bewegung sehr erfreuliche Sache, oder? Drei Männer mehr, die ihm nachfolgen und ihn unterstützen könnten. Von zwei wird sogar erzählt, dass sie von sich selbst den Wunsch haben, Jesus nachzufolgen. Was will man mehr als Prediger und Anführer einer Bewegung? Aber dann schreckt Jesus die Männer mit schroffen, ja fast unfreundlichen Aussagen ab und er stellt ihnen strenge Bedingungen, die schwer zu erfüllen sind. Am Schluss wissen wir gar nicht, wie sich die Männer entschieden haben. Es kann sein, dass Jesus drei potenzielle Jünger mit seiner Art und mit seinen Worten verloren hat. Was ist mit Jesus los? Jesus ist sehr ernst. Er ist sehr ernst, weil die Lage sowohl für ihn als auch für seine Nachfolger sehr ernst ist. Er ist Richtung Jerusalem unterwegs und er weiß, was dort auf ihn wartet. Und er weiß auch, was Jerusalem für seine Nachfolger bedeutet. Es gibt für ihn und seine Nachfolger keine Zeit zu verlieren. Jesus hat eine wichtige Botschaft zu verkündigen. Die Botschaft des anbrechenden Reiches Gottes. Die Botschaft von der Liebe Gottes, von seinem Ruf nach Umkehr, von seiner Forderung nach Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Eine Botschaft, die natürlich viele Menschen begeistert, vor allem die Niedrigen, die Armen und Schwachen. Es ist aber auch eine Botschaft, die viele, vor allem wichtige Leute in Israel, ziemlich ärgert. Die Pharisäer, die Priester, die Schriftgelehrten. Und genau da, wo diese wichtigen Männer ihr Machtzentrum haben, Jerusalem, da geht Jesus hin mit seiner ungemütlichen Botschaft. Jesus ist ein Wanderprediger. Er hat keine Bleibe. Er hat seine Heimat und seine Eltern verlassen. Er lebt von der Hand in den Mund und von den Gaben, die er von den Menschen unterwegs bekommt. Bei ihm ist es nicht heimlich. Sein Weg ist manchmal oder oft nicht kuschelig. So ein Leben kann auch ziemlich anstrengend sein und ungemütlich. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn, das heißt Jesus, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Kein Bett, kein Kissen, keine Decke. Das hat Jesus dem Mann gesagt, der mit voller Begeisterung gesagt hatte: Ich will dahin gehen, wo du hingehst. Wie lange seine Begeisterung nach diesem Satz Jesu noch angehalten hat, liebe Gemeinde, das ist eine gute Frage. Jesus hat keine Zeit zu verlieren. Und so wie er auch seine Nachfolger, so wie er auch seine Nachfolger nicht. Und deswegen muss er und müssen sie Prioritäten setzen. Sie müssen abwägen, was in diesem Moment das Wichtigste zu tun ist. Und die müssen bereit sein, Dinge, die ihnen wichtig sind, an zweiter Stelle zu setzen. Das bekommt der zweite Mann zu hören, den Jesus zu seiner Nachfolger Folge ruft. Der Mann wäre bereit, sogar Jesus nachzufolgen, aber er möchte zuerst seinen Vater begraben und bittet Jesus um dessen Erlaubnis. Und dann kommt Jesu Antwort: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Diese Antwort muss den Mann schockiert haben. Totenbestattung und Totengeleit, vor allem der eigenen Eltern, war bei den Israeliten nämlich eine heilige Pflicht und auch eines der wichtigsten Liebeswerke. Man könnte meinen, Jesu Antwort, ja, die grenzt an Pietätslosigkeit. Mit seinem Verhalten und seinen Worten will Jesus aber dem Mann eine andere Sicht über Leben und Tod geben. Das, was die Menschen Leben nennen, ist für Jesus Tod. Denn alles steht unter der Macht des Todes. Und auch die Menschen, die unter dieser Macht stehen, die sollen jetzt den toten Vater begraben. Der Sohn, ja, der ist jetzt dazu berufen und aufgefordert, das wahre Leben zu ergreifen. Und dieses Leben erhält er aber nur bei Jesus. Und das ist jetzt seine Chance. Und an dieser Chance sollen keine anderen Pflichten daran hindern. Jesus will dem Mann, der seiner Nachfolge ruft, eine viel wichtigere Aufgabe geben, als Tote zu begraben, nämlich das Evangelium des wahren Lebens zu predigen. Nicht Totenklage, sondern die Botschaft von Jesus Christus soll aus seinem Mund zu hören sein. Die Dringlichkeit der Nachfolge und die Forderung nach ganzer Hingabe an die Sache Jesu erfuhr auch der dritte Mann auf eine sehr direkte Weise. So wie der erste äußert er Jesus gegenüber seinen Wunsch, ihm nachzufolgen. Er bittet Jesus aber um Erlaubnis, sich von den Menschen zu verabschieden, mit denen er wohnt. Eine Bitte, die man gut verstehen kann. Wer von uns würde auch nicht dasselbe wollen? Aber Jesu Antwort ist wieder ein eindeutiges Nein. Und diesmal bedient er sich eines Bildes aus der Landwirtschaft. Das Bild haben wir auch auf unserem Blatt. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das Pflügen der Felder erforderte viel Geschicklichkeit, Konzentration und auch Kraft. Der Bauer musste mit einer Hand den Pflug führen und kräftig nach unten drücken, um die Erde aufzuheißen. Und mit der anderen Hand muss er den langen Stab halten, mit dem er das Tiergespann nach vorne trieb. Und dabei muss der Bauer aufpassen, dass er die Furchen so weit wie möglich gerade und parallel zueinander zog. Je nachdem musste er vielleicht auch Steine umgehen oder sie zur Seite schieben. Und damit alles, das ihm gut gelingen konnte, musste der Bauer konzentriert nach vorne schauen. Gerade und parallel laufende Furchen konnte er nur ziehen, wenn er ganz gezielt nach vorne schaute. Pflügen und nach hinten schauen, das ging nicht. Oder besser gesagt, das ging sogar, nur das Ergebnis war dann ein ganz anderes. Durch krumme Furchen war die Ernte gedroht. War der dritte Mann in seinem Entschluss, Jesus nachzufolgen, zögerlich? Wollte er zuerst nach Hause gehen und sich verabschieden, weil er von der Sache mit Jesus nicht ganz überzeugt war? Hat Jesus die Motive des Mannes durchschaut und sie nicht für gut befunden? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat Jesus ihm mit seiner Antwort klargemacht, dass er, wenn er Jesu Nachfolger sein will, die Brücken zur Vergangenheit abreißen muss und nur noch nach vorne schauen soll. Sollten wir nun aus diesem Evangelium ein allgemein gültiges Gesetz ableiten für alle, die Jesus nachfolgen wollen, auch für uns, liebe Gemeinde? Sollen wir alles hinter uns lassen, auf Wanderschaft gehen, unsere familiären und sozialen Pflichten vernachlässigen oder sogar aufgeben und die Familienbande abreißen, damit wir richtige Nachfolger Jesus sind? Ja, es gibt extreme und außergewöhnliche Situationen im Leben von Menschen, die solche schwierige Entscheidung verlangen, entweder weil sie Christen werden wollen oder weil sie ihr Leben nach dem Glauben an Christus gestalten wollen und damit Widerstand haben. Es gibt Menschen, die ihre Heimat und Familie hinter sich lassen, um in der Mission zu arbeiten. Es gibt Menschen, die auf ein normales, sagen wir, ein bürgerliches Leben verzichten und Mönche oder Nonnen werden. Es gibt Menschen, die wegen ihres Glaubens an Jesus, ja, Widerstand in der Familie erfahren und sich deswegen letztendlich vom Vater, Mutter und Geschwistern sogar trennen müssen. Aber was heißt Nachfolge für uns? Ja, die uns, die keine Missionare, keine Mönche und keine Nonnen sind. Was heißt Nachfolge für uns, wie wir, wie die meisten Menschen, einem ganz gewöhnlichen Alltag zu Hause, in der Arbeit oder in der Schule nachgehen? Was bedeutet Nachfolge für uns, die wir in der Familie nicht mit Widerstand gegen unseren Glauben rechnen müssen und deswegen sie auch nicht verlassen müssen? Dietrich Bonhoeffer hat als evangelischer Theologe und auch Vertreter der bekennenden Kirche in Nazi-Deutschland Nachfolge in seinem gleichnamigen Buch so definiert. Nachfolge heißt, bestimmte Schritte tun. Bereits der erste Schritt, der auf dem Ruf hin erfolgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. So schafft sich der Ruf in die Nachfolge sofort eine neue Situation. In der alten Situation bleiben und nachfolgen schließt sich aus. Nachfolge heißt Bewegung. Nachfolge ist Bewegung. Jesu Ruf zur Nachfolge will uns in Bewegung setzen, sodass wir ihm auf seinen Spuren der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit folgen. Und sobald wir den Ruf hören und den ersten Schritt machen, ändert sich unsere Existenz. Nichts bleibt, wie es war, wenn wir Schritte nach vorne tun. Unsere Perspektive ändert sich sofort. Bewegung kann deswegen manchmal auch ungemütlich werden. Bonhoeffers Weg der Nachfolge endete mit seinem Tod April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg, weil er gesehen hat, als Nachfolger Jesu, dass er mit dem Nazi-Regime nicht einverstanden werden konnte und Widerstand geleistet hat. Das war für ihn ziemlich ungemütlich geworden. Wir Menschen, wir bauen gern unsere Nester voller Bequemlichkeiten, Gewohnheiten und wir hängen manchmal an alten Verhaltensweisen. Auch in der Kirche und Gemeinde richten wir uns in unseren Traditionen ganz gemütlich ein. Jesus ruft uns aber auf die Wanderschaft mit ihm. Er ruft uns und fordert uns auf, offen sein für Veränderungen im Alltag, in der Ehe, im Familienleben, in der Gemeinde, in der Kirche. Denn er will uns Freiheit schenken. Freiheit von althergebrachten Ballast, aber auch Freiheit für seinen Dienst der Liebe. Jesu Ruf zur Nachfolge fordert uns auf, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und wer kann uns besser sagen, was die richtigen Prioritäten im Leben sind, als derjenige, der uns das Leben geschenkt hat? Das ist unser Gott. Das Leben mit Christus. Das Leben unter seinem Wort, das Leben auf seinen Spuren, darauf kommt es im Leben an, liebe Gemeinde. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus in seiner Bergpredigt. Dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, bei allem, was wir tun in unserem Alltag, das verleiht unserem Leben einen unvergleichbaren Sinn und Wert. Egal wer wir sind, egal was wir tun in unserem Alltag, jeder von uns ist gerufen und dazu befähigt, vom Heiligen Geist. Diese Welt durch Jesu Botschaft von Nächstenliebe, von Vergebung und Frieden ein Stück menschen- und lebensfreundlicher zu machen. Will Jesus von uns zu viel, liebe Schwestern und Brüder? Verlangt er von uns etwas, was wir ihm nicht geben können? Fühlen wir uns durch seinen Ruf herausgefordert und motiviert oder eher überfordert? Überfordert und zum Scheitern verurteilt wären wir tatsächlich, wenn wir den Weg der Nachfolge alleine beschreiten sollten. Derjenige aber, der uns aufgefordert hat, die Hand auf den Pflug zu legen, legt seine eigene Hand auf unsere Hand und hilft uns bei der Arbeit. Derjenige, der uns aus seinen Spuren gerufen hat, ja, der trägt uns auch, wenn wir nicht mehr weiterkommen. In seinem Wort und in seinem Sakrament des Altars, aber auch in der Gemeinschaft der Gemeinde, gibt uns Jesus immer wieder aufs Neue die Kraft, auf seinem Weg zu bleiben. Er vergibt auch unsere Versäumnisse und er gibt uns immer wieder aufs Neue Kraft und Mut, auf seinem Weg zu bleiben. Amen. Ich soll Ihnen auch noch den Frieden wünschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.